ich muss heute Morgen ein bisschen anders arbeiten, als ich sonst gewöhnt bin. Ich habe nämlich mein eigenes Headset nicht dabei und euer scheint wohl kaputt zu sein im Moment. Also müssen wir das ein bisschen anders machen. Aber ich denke, das geht auch so. Ich komme ja viel rum in Gemeinden als Kreisjugendpastor. 36 Gemeinden im Dill- und Jugendkreis, 50 Teen- und Jugendkreise und. Und manchmal gibt es Phasen, wo sich thematische Einladungen häufen. Ich weiß, vor ein paar Jahren gab es eine Phase, ich glaube, da bin ich ein halbes Jahr lang fast in jeden Jugendkreis unabhängig voneinander zum gleichen Thema eingeladen worden. Und ich habe irgendwann gedacht, das scheint doch momentan dran zu sein. Und irgendwann fing die Jugendkreise an und sagten, ja, wir wissen gar nicht, was gerade dran ist bei uns. Und immer dann sagte ich einfach dieses Thema, ja, stimmt, genau das. Und so eine Phase haben wir gerade. Ich bin in den letzten Wochen immer wieder und in den letzten Monaten immer wieder zum mehr oder weniger dem gleichen Thema eingeladen worden. Glaube im Alltag. Mit unterschiedlichen Formulierungen. Wie lebt man Glauben im Alltag? Glaube im Alltag, wie sieht das aus? Gott die Nummer eins sein im Leben, was heißt das? Und. Unterschiedlichste Sachen. Gottesdienste, Jugendkreise, Jugendgottesdienste und jetzt neulich sogar eine Gemeindefreizeit, ein ganzes Wochenende zu diesem Thema. Das ist für mich so ein Signal, das scheint doch irgendwie dran zu sein, dieses Thema. Ich habe mich gefragt, wieso ist das eigentlich dran? Wieso tun wir uns an der Stelle, den Glauben in den Alltag hineinzunehmen, so schwer? Sonntags im Gottesdienst fällt uns das ganz leicht mit dem Glauben. Montags morgens in der Schule, am Arbeitsplatz, beim Einkaufen, wenn nicht alles so glatt läuft. Wenn man im Kreisverkehr schon gleich mal die Vorfahrt genommen bekommt oder ähnlich, dann sieht das ganz anders aus mit Glauben im Alltag, oder? Wenn der Lehrer auf einmal so richtig mies drauf ist und mir unberechtigterweise was reinwirkt im Unterricht, dann sieht das ganz anders aus. Wieso tun wir uns so schwer? Ich habe mal eine andere Frage an euch. Wer kennt das Glaubensbekenntnis auswendig? Okay, ihr wart im Konfirmandenunterricht in der Kirche, oder? Da hat man das noch gelernt. Nein? Und trotzdem auswendig. Gut, okay. Ich mach's ganz einfach, ich hab's dabei. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Meine Frage an euch, wo steht da etwas darüber, wie Glaube im Alltag aussieht? Das ist immerhin das wichtigste Bekenntnis der Kirchen. Seit inzwischen 1600 Jahren. Seit 1600 Jahren definieren wir das, was Glaube heißt, mit diesen Sätzen. Wo steht da etwas über Glaube im Alltag? Wenn man es ganz weit fasst, könnte man sagen, Gemeinschaft der Heiligen und Vergebung der Sünden, oder? Aber dann hört es auch irgendwo schon auf. Zugegeben, das Glaubensbekenntnis ist damals nicht formuliert worden, um die Frage zu beantworten, wie Glaube im Alltag aussieht. Wie Glaube im Alltag aussieht. Es hat eine ganz andere Zielsetzung. Es ging darum, sich gegen Irrlehren abzugrenzen, zu definieren, was man inhaltlich glaubt. Es hatte nie die Zielsetzung, Glaube im Alltag zu definieren. Ich habe nur den Verdacht, dass wir seit 1600 Jahren den Glauben so definieren und darüber das, was Glauben im Alltag heißt, schlicht und einfach vergessen haben. Wir machen uns da zum Teil wenig Gedanken drüber. Seit 1600 Jahren sagen wir, das heißt Glauben. Schwierig ist, wenn man jetzt einen Punkt macht und dabei stehen bleibt. Ich bekam neulich eine E-Mail, die habe ich euch mal komplett mitgebracht, außer dem Namen am Ende. Hallo Boris. Ich habe da mal eine, in Anführungsstrichen, praktische Frage. Als Christ möchte man Gott den, wieder in Anführungsstrichen, ersten Platz in seinem Leben geben. So weit, so einfach, so gut. Nehmen wir mal einen ganz normalen Tag von mir. Aufstehen, zur Uni gehen, heimkommen, was essen, den Abend vielleicht ins Fußballtraining, ein wenig auf die Couch, Bibel lesen, ins Bett gehen. Nun gibt es da nichts so Ausgeprägtes, wo ich sagen würde, dem habe ich mehr Beachtung gezollt, als es eigentlich nötig war. Oder das hat Gott von der Nummer eins verdrängt. An einem solchen Tag hat zwar nichts Gott von der ersten Stelle verdrängt, in Klammern mal ganz plastisch gesprochen. Ich hatte aber auch nicht so das Gefühl, so viel Zeit mit ihm verbracht zu haben, beziehungsweise ihn so teilgelassen zu haben, dass ich ihn als Nummer eins bezeichnen könnte. Hast du ein paar praktische Tipps, die mir helfen könnten? In Klammer, alle 10 Minuten ein Stoßgebet wird es wohl nicht sein, oder? Wer das hier hinten nicht kennt, das ist ein Smiley. Das hören wir ja immer wieder in Predigten, lesen wir in Zeitschriften, in Büchern, hören wir von anderen Christen, reden wir im Hauskreis drüber und so weiter, dass es wichtig ist, dass Gott die Nummer eins ist in unserem Leben, wie er hier formuliert. Das habe ich sogar noch verraten, dass es ein junger Mann war. Okay. Lag vielleicht beim Fußballtraining doch etwas näher hier in der Gegend. Ist in Ordnung. Wir hören, dass es wichtig ist, dass wir den Glauben mit in den Alltag nehmen. Dass wir der Glaube unser Leben komplett verändert. Aber meine Frage an jeden persönlich. Wie sieht denn dieser lebensverändernde Glaube praktisch aus? Woran erkennst du und woran erkennen die anderen morgen, dass Gott in deinem Leben die Nummer eins ist? Oder um es mal auf ein ganz anderes Stichwort zu bringen, wie sieht für dich perfekter Glaube aus? Niemand muss laut antworten. Überlegt euch nur mal kurz für euch, wie sieht perfekter Glaube aus? Ich denke, dass die Antworten, die euch jetzt kommen, mit Sicherheit etwas damit zu tun haben, Gott in alles hineinzunehmen. Sich Gottes Nähe bewusst zu machen. Gott teilhaben zu lassen im Leben. Im Kontakt mit ihm zu stehen. Anbetung im Alltag. Ein Gefühl der Gottesnähe. Einer sagte mal zu mir auf eine ähnliche Frage, weißt du, mein Glaube ist dann richtig gut, wenn ich durch die Straßen gehe und alle Menschen sich bekehren. Ich habe da nur die Bibel aufgeschlagen und habe ihm eine Stelle gezeigt, dass Leute von Jesus wegliefen und sich nicht bekehrten. Ich habe gesagt, dann hat selbst Jesus nicht den perfekten Glauben gehabt. Denn dem ist das nicht gelungen. Aber das ist doch ein Bild, was wir haben, oder? Wer schafft das denn jemals, immer in allen Lebenslagen bewusst die Nähe Jesu zu suchen, immer den Glauben zu fühlen, immer zu anbeten? Ich bin überzeugt davon, dass eines der Hindernisse, die wir heutzutage vor uns im Glauben haben, eine völlig falsche, eine völlig überzogene Erwartung an uns und unseren Glauben ist. Unser Bild, unsere Vorstellung davon, wie Glaube sein könnte, wie Glaube sein sollte vielleicht, und, jetzt mache ich auch mal eine Klammer auf, in unseren Köpfen, bei den anderen der Glaube vielleicht auch ist, Klammer zu. Unser Bild davon, wie dieser Glaube sein sollte, ist so übertrieben, so überzogen, so überfrachten, dass wir ständig an unserem eigenen Wunschbild vom Glauben scheitern, ja sogar nur scheitern können. Dass wir oft erst gar nicht versuchen, uns nach diesem offensichtlich Unmöglichen auszustrecken. Ich habe ihn dann gefragt, er das sagte mit dem Bekehren, redest du denn mit den Leuten über den Glauben? Das wäre ja schon mein erster Schritt, wenn sich alle bekehren sollen. Nö, sagte er. Er hat es noch nicht mal versucht. Das Bild, was er hatte, war so unerreichbar, dass noch nicht mal kleine Schritte auf dem Weg gegangen worden sind. Wir frustrieren uns ständig selbst im Glauben, weil wir in unserem eigenen Bild von einem guten oder perfekten Glauben scheitern. Wir lesen vielleicht Biografien von anderen Christen und deren Glauben und was die alles erlebt haben, lesen von den Aposteln, die vielen Wunder erlebt haben und sehen in unser eigenes Leben rein und ja, da passiert so wenig davon. Nur mal in Klammer auf zu den Aposteln. Die Apostelgeschichte sind 26 Kapitel, 28, das sind über 30 Jahre. Also auf 30 Jahre für alle Apostel war das nicht viel, was da passiert ist, oder? Ich glaube, auch da ist unser Bild ein bisschen falsch. Auch die haben nicht jeden Tag Tote auferweckt. Und machen wir Klammer mal schnell wieder zu. Vielleicht, aber nur vielleicht, ähnelt unsere Sehnsucht nach dem Glauben der gleichen Sehnsucht, wie die Jünger die hatten. Die haben Jesus mal gefragt und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke, oder man könnte auch übersetzen, vermehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetz dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Da bitten die Jünger Jesus in wirklich guter Absicht, vermehre stärke unseren Glauben. Die wollen ja was Gutes erreichen. Und der belehrt sie eines Besseren. Jesus sagt, nee, so funktioniert das nicht mit dem Glauben. So funktioniert das nicht mit dem Glauben. Ein Senfkorn-Glaube ist schon genug. Ich habe mal was für euch mitgebracht. jetzt will es nicht so wie ich. Das ist ein Senfkorn. Wenn ich sage, ja, das ist ein Senfkorn. So. Viel Spaß beim Suchen. Gruß an den Putzdienst von mir. Wenn in 5 Wochen hier was aufgeht, wisst ihr, da ist nicht ordentlich gesaugt worden. So winzig klein ein Senfkorn. Ich habe es jetzt einfach weggeschnipst, man sieht es eh nicht, gell? So, also Jesus sagt nicht, ihr braucht den riesigen, riesengroßen Glauben. Jesus sagt, dieser winzige Senfkorn-Glaube ist schon mehr als genug. Selbst dann könntet ihr schon das tun, was eigentlich menschlich unmöglich ist. Der Maulbeerbaum war damals sprichwörtlich der fest verwurzelste Baum. Der, den man nicht ausreißen konnte. Ein Bild für das menschlich Unmögliche. Jesus sagt, dieser kleine Glaube reicht schon. Jesus sagt nicht, ihr braucht den riesengroßen Glauben. Jesus sagt, ihr habt es gar nicht nötig, dass euer Glaube gestärkt wird oder vermehrt wird. Senfkorn-Glaube wäre doch schon super. Hans-Joachim Eckstein hat einmal formuliert, es kommt nicht auf den großen Glauben an, sondern auf den Glauben an die Größe Gottes. Also unsere Zielsetzung kann kein großer Glaube sein, kann kein perfekter Glaube sein. Unser Bild davon, wie unser Glaube sein sollte, braucht eine Revision, braucht eine Umdeutung. Gott, dir mal eins im Leben sein zu lassen, hat nichts damit zu tun, dass wir einen perfekten Glauben haben. Oder einen besonders großen Glauben haben. Wie aber sieht der Glaube aus, der den Alltag prägt? Ich habe mich bei der E-Mail vom Anfang gefragt, wieso denken wir so oft, dass Gott nur dann den ersten Platz in unserem Leben einnimmt, wenn wir ständig im Kontakt mit ihm stehen. Wenn wir uns das ständig bewusst machen. Gebe ich nicht auch dann Gott den ersten Platz in meinem Leben, wenn ich schlicht und einfach das tue, was er sagt? Ehre ich Gott nicht dadurch am meisten, indem ich so lebe, wie er es sich für mich gedacht hat? Gebe ich ihm nicht dann den Raum in meinem Leben, wenn ich nach seinen Anweisungen lebe? Seine Gebote halte, gehorsam bin, lebe nach seinen Regeln, sein Wort hören und nicht nur hören, sondern auch tun und. Man kann es ja völlig unterschiedlich formulieren. Ich habe einfach mal ein paar Bibelverse dazu mitgebracht. Da sagt Gott durch den Propheten Mose, beachtet meine Gebote und befolgt sie, denn ich bin der Herr. Ich finde die Begründung spannend. Wenn wir heute in Gemeinden über Gehorsam und Gebote reden, dann gibt's oft irgendwelche Argumente, warum uns das gut tut. Das Argument Gottes ist, denn ich bin der Herr. Das reicht. Ihr aber sollt mit ungeteiltem Herzen dem Herrn, unserem Gott, angehören und stets nach seinen Geboten und Weisungen leben. Prophet Micha, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Und eben gerade in der Lesung hatten wir das Ganze mit Worten Jesu. Das war ein bisschen versteckt in dem Text, das gebe ich zu. Also von hier geht's nicht, die Fernbedienung. Von hier geht's. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Gott die Nummer eins sein zu lassen, heißt schlicht und einfach das tun, was er sagt. Wir haben in den letzten Jahren begonnen, Glaube umzudefinieren. Wir kommen aus einer Zeit heraus, gerade auch hier in der Gegend, wo wir Glauben sehr stark genau darüber definiert haben. Tun, tun, tun. Ich bin in einer Gemeinde groß geworden, in der es ganz bestimmte Regeln zu befolgen gab. Und wenn man die einhielt, dann schien nach außen alles mit dem Glauben zu stimmen. Und wenn man die nicht einhielt, dann hast du nicht mehr geglaubt. Also die erste Frage bei einer Glaubenskrise, die dann in der Gemeinde aufkam, war nicht, wie geht's ihm denn, oder betest du noch, sondern gehst du noch in Gottesdienst? Geht er danach? Und wenn dann ja war, ja, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Wir haben recht damit getan, diese sehr gesetzliche Haltung, die es damals hier in der Gegend gab, ein gutes Stück weit über Bord zu werfen. Die hat uns nicht gut getan. An Gesetzlichkeit kann man nur scheitern. Wir haben aber angefangen, den Glauben umzudefinieren. In den letzten Jahren definieren wir den Glauben verstärkt über das Gefühl. Es kommt darauf an, sich entsprechend zu fühlen. Vor allen Dingen habe ich manchmal das Gefühl, in Anbetungszeiten. Ich habe das mal für mich sehr, sehr deutlich erlebt. Ich bin niemand von meinem eigenen Naturell her, der in Anbetungszeiten sehr emotionsgeladen ist. Also ich weiß schon, als ich damals getauft wurde, wir hatten uns hinterher mit denen, die getauft worden sind, unterhalten und da waren welche dabei, die sagten, was sie alles erlebt haben, was sie gefühlt haben, was ihnen das bedeutet. Und ich habe gesagt, ja, ich war nass. Ja, aber das passte zu mir. Und in einer Anbetungszeit achte ich viel eher auf die Texte als auf die Gefühle, die diese Texte in mir auslösen. Das wäre nicht ich. Und wir hatten eine Sitzung, war auf Ebene der Bundesjugendleitung, damals in einem Arbeitskreis zusammen, saßen sonntags morgens dann noch zusammen, hatten so eine Zeit der Anbetung, einige Lieder haben gebetet und haben uns hinterher darüber unterhalten. Und ich sagte das und ich sagte, ja, ich fühle dabei nicht viel. Und ich sah das Entsetzen in den Augen einiger Kollegen und einer sagte dann, wenn du dabei nichts fühlst, glaubst du denn dann wirklich? Ich glaube, er hat dann das Entsetzen in meinen Augen gesehen, ob dieser Frage. Aber für mich war das sehr vielsagend, wie wir Glauben definieren, wenn wir auf einmal nicht mehr das Richtige fühlen. Ja, dann glaubst du nicht mehr richtig. Nur mal so nebenbei bemerkt, in der Bibel wird Glaube nicht über Gefühl definiert. In keiner der Stellen hier geht es um Gefühle, oder? Es geht sehr wohl um das Tun. Es steht ja auch nicht da, seid vielmehr Fühler des Wortes als Hörer. Wir sollen Täter sein. Wohlgemerkt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder in die alte Gesetzlichkeit hineinrutschen. Aber dennoch sprechen die Texte doch eine eindeutige Sprache, auch wenn wir das vielleicht nicht gerne hören. Wir neigen dazu, solche Dinge nicht ganz so eng an uns heranlassen zu wollen. Fromm sein ja, Gottesdienst ja, Vergebung haben ja, aber wehe, Gott wagt es und mischt sich in mein Leben ein und will mir vorschreiben, wie ich zu leben habe. Also da überschreitet er aber eine Grenze, oder? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem jungen Mann, in Hamburg war das noch, wir unterhielten uns darüber und er hatte einige Punkte in seinem Leben, wo die Bibel eine sehr eindeutige Stellung zu einnimmt. Und da sagt er zu mir, ich lasse mir von Gott doch nicht vorschreiben, wie ich zu leben habe als Christ. Das fand ich spannend. Aber so weit gehen wir doch manchmal, oder? Wir sprechen es vielleicht nicht so deutlich aus. Und an manchen Stellen leben wir sehr gerne das, was Gott uns sagt, weil es uns an diesen Punkten leicht fällt. Aber ich behaupte, jeder von uns hat so seine Stellen. Da fällt uns vielleicht auch etwas schwerer, das zu tun, was Gott sagt. Und da lassen wir ihn nicht so gerne mit reinreden. Da halten wir ihn lieber raus. Aber so funktioniert Glaube nicht. Glaube ist nicht nur Glaube an Jesus, sondern ist immer auch Leben nach seinen Maßstäben. Das kann man nicht auseinanderreißen. Das steckt doch auch in diesem alten Begriff Jünger und Nachfolger schon drin. Ein Jünger damals war jemand, der seinem Meister nachfolgte, sich anschaut, wie der Meister, der Rabbi, lebt und das nachgemacht hat. Ein Nachfolger, ein Jünger ist immer ein Nachahmer. Das andere sind Fans. Fans hatte Jesus damals auch mehr als genug. Die jubeln ihm zu Tausenden zu, als er in Jerusalem einzieht und ein paar Tage später kreuzigen sie ihn. Jesus will keine Fans, Jesus will Nachahmer. Er will Jünger, die schauen, wie er lebt und das dann auch so umsetzen. Paulus formuliert das einmal so. Und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Vor einiger Zeit hatte ich eine Mitarbeiterschulung. Ich mache jetzt mal einen ganz weiten Bogen, um gleich wieder hierauf zurückzukommen. Ging um den Hauptmann von Kapernaum. Wir hatten dann zwei Texte, die Lukas-Version und die Matthäus-Version. In der Lukas-Version steht, als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Bei Matthäus heißt es, als Jesus nach Kapernaum kam, trat der Hauptmann an ihn heran. Und einer der Mitarbeiter, die dabei waren, stellte dann die Frage und sagte, sag mal Boys, einmal steht da die Ältesten kamen, einmal steht da der Hauptmann. Wer hat denn jetzt Recht von den beiden? Kann nur eins passiert sein. Was er nicht aussprach, aber sicherlich dachte, anscheinend lügt doch einer. Und dann haben wir darüber gesprochen. Was heißt das? Lukas schreibt, der Hauptmann schickt Älteste, also in seinem Namen, als seine Boten zu Jesus. Bei Matthäus kommt der Hauptmann selbst. Für einen Juden ist es kein Unterschied, ob jemand selbst kommt oder ein anderer im Namen des Auftraggebers spricht. Es ist genau das Gleiche. Wenn im Alten Testament Gott einen Engel sendet, ist es so, als ob Gott selbst redet. Das merkt man in den Texten. Dann steht da oft, ein Engel erschien und auf einmal steht da, und der Herr sprach. Vorher ist noch vom Engel die Rede. Und dann spricht der Herr selbst. Es ist, als ob Gott selbst da sei. Der Hauptmann, wenn ihr jetzt fragt, was ist denn wirklich geschehen? Ja, der Hauptmann hat die Ältesten vorgeschickt. Der war nicht selbst da. Matthäus schreibt aber an Juden. An Judenchristen. Für die ist das Gleiche, als ob der Hauptmann selbst anwesend sei. Lukas schreibt an Römer. Die haben ein bisschen genauer differenziert. Das ist doch heute das Gleiche. Ein Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, wenn der in dem Land, in dem er tätig ist, mit der ortsansässigen Regierung redet, hat er qua Amt keine Privatmeinung. Alles, was er sagt und tut Deutschland. Oder? Wehe, der sagt was Falsches, dann hat man eine diplomatische Krise. Und dann hat unsere Bundeskanzlerin oder unser Außenminister eine Menge damit zu tun, zu erklären, dass dieser Mann ausnahmsweise sich erdreistet hat, eine Privatmeinung zu sagen und dass Deutschland nicht dahinter steht. Das heißt, im Namen Jesu unterwegs sein. So unterwegs zu sein, als ob Jesus selbst da ist. Wir sollen alles, was wir tun, im Namen Jesu tun. So, als ob Jesus selbst da sei. Da, wo du hingehst, da ist Jesus. Das, was du sagst, das sagt Jesus. Wen du segnest, den segnet Jesus. Das haben wir doch eben sogar gesungen. Werden, wie du bist, sehen, was du siehst, lieben, wie du liebst, reden, was du sagst, gehen, wohin du gehst. Das heißt das. Genau das heißt das. Wir haben keine Privatmeinung mehr. Da, wo du bist, ist Jesus. Als ob Jesus da wäre, so zu leben, so zu handeln, so zu reden. Das heißt Glaube im Alltag. Das heißt tun, was er sagt. Im Namen Jesu unterwegs sein. Das hat die Kraft, unseren Alltag zu verändern. Auch wenn wir immer wieder in Situationen kommen, wo wir das vielleicht nicht schaffen. Oder wo wir uns das vielleicht sehr bewusst machen müssen. Ich möchte das mal mit einem Bild vergleichen. Das ist für mich ein bisschen wie Autofahren. Bei mir ist das schon ein paar Jahre her, dass ich das lernen durfte. Aber ich erinnere mich da noch dran. Führerschein, ganz am Anfang. Das mit dem Schalten war nicht so einfach, oder? Erinnert euch mal an eure Führerscheinzeit. Man musste doch sehr genau nachdenken, was macht man jetzt? Nicht erst Knüppel ziehen, erst die Kupplung treten. Wenn man die Kupplung dreht, Fuß vom Gas. Gut, man hat's gehört, wenn man es nicht getan hat. Schalten, wenn man Autofahren lernt, ist ein sehr bewusster Prozess. Man muss darüber nachdenken. Aber nach spätestens einem halben Jahr, ja, allerspätestens 2 Jahren, denkt man doch nicht mehr über Schalten nach, oder? Als ich auf dem Weg hierher über die Predigt nochmal nachdachte und auch über dieses Bild nachdachte, da habe ich ausnahmsweise nochmal ans Schalten gedacht. Und da war mir aufgefallen, da stand ich in Dillenbüschen an der Ampel, bis dahin bin ich von Simmersbach hingefahren, ohne ein einziges Mal über das Schalten nachzudenken. Das geht völlig automatisch, ich fahre keine Automatik, das geht völlig automatisch. Das Schalten. In mir. Das läuft einfach. Mein alter Wagen ging im Dezember kaputt. Ich musste gerade einen neuen Wagen kaufen und habe zwischenzeitlich mir von einem Freund einen Wagen geliehen. Ich hatte ein 6-Gang-Getriebe, der hatte ein 5-Gang-Getriebe. Das war spannend, wenn man auf der Autobahn im 5. Gang ist und den 6. schalten will und da kommt nichts mehr. Ich habe immer gesagt, Schalten ist doch kein Geheimnis. Darf man doch auch mal hören. So ist das mit Glauben im Alltag. Am Anfang muss man sich das vielleicht noch in der einen oder anderen Situation bewusst machen. Was möchte Gott denn jetzt von mir? Aber die Zielsetzung ist, dass es wie Schalten wird, dass es automatisch geht. Da stehen wir vielleicht morgen beim Einkaufen und treffen jemanden und er sagt, du hast du schon gehört? Darf ich dir mal was erzählen? Klammer auf, nur fürs Gebet, Klammer zu. Und jetzt kommt es drauf an. Und Jesus sagt, nee, hier mit übler Nachrede und so, das ist nichts. Schwätzt nicht hinter dem Rücken der Leute. Verbreitet keine Unwahrheiten über die. Vielleicht muss ich mir das bewusst, man muss sagen, nee, du, das möchte ich jetzt nicht hören und ich bitte dich, es auch gar nicht weiter zu erzählen. Vielleicht läuft es aber schon so automatisch, dass wir uns gar nicht mehr drüber nachdenken müssen und jemand sagt uns, pass mal auf, ich will dir was erzählen, wir sagen schon automatisch, ach du, das interessiert mich überhaupt nicht. Will ich nicht hören, auch nicht fürs Gebet. Wenn er will, dass ich dafür bete, soll er mir das selbst sagen. Ich könnte jetzt auch viele, viele andere Beispiele nennen. Ziel im Glauben, tun, was er sagt, ist, dass es so automatisch wird wie Schalten. Manche Menschen wünschen sich im Glauben Automatikgetriebe. Um mal im Bild zu bleiben. Als ob Gott dann für sie schaltet. Aber so funktioniert das nicht. Gott will keine Marionetten. Nirgendwo in der Bibel sagt Gott, pass mal auf, gib mir dein Leben und ich übernehme deine komplette Lebensgestaltung bis in die Details und werde alles regeln für dich und werde alles machen. Du wirst nie wieder einen Fehler machen. Es gibt im Glauben kein Automatikgetriebe. Es gibt nur ein Schaltgetriebe. Aber die Aufgabenstellung von uns ist, dass es automatisch wird. Dass wir gar nicht mit drüber nachdenken. Dass das Tun, was Jesus sagt, dass das im Namen Jesu unterwegs sein, so selbstverständlich für uns wird in den Einzelsituationen, dass wir gar nicht mehr drüber nachdenken müssen. Dass wir völlig automatisch das Richtige tun. Und dann wird es Situationen geben, wo wir völlig auf die Nase fallen, wo wir uns komplett verschalten. Ich habe eben schon gesagt, schalten darf man nochmal hören. Das wird kommen und das ist okay. Dann können wir zu Gott gehen und sagen, du pass mal auf, ich habe gerade völlig daneben gelegen. Tut mir leid. Und er wird sagen, ist okay. Dafür bin ich gestorben. Ich hoffe, du lernst was draus. Glauben im Alltag heißt schlicht und einfach tun, was er sagt. Und das zum Automatismus werden zu lassen. Lass uns gemeinsam singen. Herr, an jedem neuen Tag.